Ja, wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserem oder zu unserer Auftaktveranstaltung der Vortragsreihe Perspektiven der Ernährungsökologie jetzt in diesem Wintersemester. Und wir wollen mit dieser Vortragsreihe die Vielfalt, also die vielen verschiedenen Aspekte, die hier in der Ernährungsökologie behandelt werden, verschiedene Projekte, die gerade am Laufen sind, vorstellen. Also erstmal für alle Studenten, aber auch, und das ist auch ein wichtiger Sinn von dieser Vortragsreihe, an im Prinzip Entscheider an der Universität. Da ist jetzt heute keiner gekommen. Das wussten wir vorher auch schon. Wir haben das trotzdem gemacht, weil einfach die Gelegenheit, dass der Karl von Körber in Gießen ist, einfach ja, toll ist, wenn man die beim Schopfe packt. Aber bei den nächsten Vorträgen hoffen wir natürlich auch noch Vertreter der Universität zu haben. Denn am Ende von dieser Vortragsreihe wollen wir mit den Studenten und mit Vertretern des Dekanats diskutieren, wie es mit der Ernährungsökologie hier in Gießen weitergehen kann. Denn im Moment, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat bisher, es gibt keine Professur mehr für Ernährungsökologie, die hier für eine Zeit lang von Stiftungen getragen wurde. Und wir setzen uns als studentischer Arbeitskreis weiterhin dafür ein, dass es eine Professur gibt, und zwar eine ständige Professur. Und diese Vortragsreihe soll im Prinzip auch untermauern, dass das total relevant ist. Deswegen eben diese verschiedenen Aspekte. Und ich möchte nochmal auf eine Sache hinweisen. Wir haben vor längerer Zeit schon eine Umfrage online, wo jeder von Ihnen, jeder von euch sich eintragen kann und seine Stimme im Prinzip für diese Professur Ernährungsökologie nochmal abgeben kann. Und das wäre hier auf unserer Homepage unigießen.de/akeök. Hier oben ist die Adresse nochmal, können wir aber nachher auch nochmal klären. Und das Ganze sieht so aus, bitte das Ganze ausfüllen, dann ist das nämlich gültig. Und je mehr Stimmen wir haben, desto mehr Gewicht hat es natürlich auch, wenn wir uns dann an den Präsidenten der Universität und so weiter wenden. So, und dann möchte ich jetzt den Herrn Karl von Körber begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Er ist in München an der TU hauptsächlich tätig, in der AG Nachhaltige Ernährung, hat aber hier in Gießen studiert und auch das Fachgebiet Ernährungsökologie maßgeblich geprägt. Deswegen ist das eigentlich auch ein ganz toller Auftakt, denn es geht hauptsächlich um die Anfänge, um die studentischen Anfänge. Und ja, dann gebe ich dir das Wort.
Vielen Dank, lieber Tobias, für die Einladung. Ich finde es ganz toll, dass so viele Studierende hier aus Gießen gekommen sind. Und ja, freue mich über die Einladung, wieder hierher zu kommen. Es ist für mich wirklich ein Wiederkommen, ein Heimspiel. Ich habe ja etwa gut 40 Jahre meines Lebens hier im Großraum Gießen-Marburg gelebt, einschließlich Schulzeit, und dann 25 Jahre hier in Gießen tätig gewesen. Das kam eben schon so ein bisschen raus. Und jetzt habe ich 13 Jahre Bayern hinter mir und komme das erste Mal zurück, stimmt nicht, aber eben nach längerer Zeit wieder zurück und finde das eigentlich ganz klasse, wieder hier zu sein. Ich freue mich ganz besonders, dass einige Ehrengäste da sind. Ich möchte also Herrn Grossmann sehr herzlich begrüßen. Herr Grossmann ist Vertreter von der Eden-Stiftung und auch der Werner und Elisabeth Kollatz-Stiftung, die Professur in den letzten Jahren maßgeblich gefördert haben. Da gab es noch die Stoll-Wieter-Stiftung, die auch noch als dritte Stiftung beteiligt war. Aber nicht nur in der Professurenzeit, sondern auch schon seit Menschengedenken, wollte ich fast sagen. Also auch schon zu der Zeit, wo ich noch hier war, wurde meine Stelle teilweise darüber finanziert. Frau Hoffmann in der Übergangszeit bis zu ihrer Habilitation. Also der Eden und der Kollatz-Stiftung haben wir überhaupt zu verdanken, dass es die Ernährungsökologie gibt, dass es aufgebaut werden konnte und dass es auch immer noch gibt und hoffentlich auch weitergibt. Also insofern finde ich es toll, dass Sie persönlich hier gekommen sind, um die Stiftung zu vertreten. Ja, genau. Vielleicht verbunden auch mit einem Dankeschön. Ich denke, im Namen von uns allen, da kann ich mich einschließen, aber vor allem die heute noch da sitzen. Also vielen Dank, dass Sie das so lange immer weiter gefördert haben und auch so viel Geduld mit der Uni hatten. Gut, dann möchte ich noch zwei ehemalige Mitglieder des Arbeitskreises Ernährungsökologie auch herzlich begrüßen. Kathi Dittrich sitzt hier in der ersten Reihe. Sie ist Gründungsmitglied vom Arbeitskreis Ernährungsökologie 1986. Mhm. Genau. Ist immer noch lebendig und ganz toll weiter. ganz toll sich weiterentwickelt. Vielleicht magst du in der Diskussion auch noch ein bisschen was noch beisteuern. Kathi Dittrich arbeitet jetzt beim UGB seit fast 30 Jahren jetzt auch.
Ja, Wahnsinn.
Also Kathi ist Augenzeugin der ersten Jahre und dann ist noch der Matthias Schwarz da, der ist so die mittlere Generation, auch schon lange nicht mehr aktiver Student, aber einer, der auch über Jahre den Arbeitskreis Ernährungsökologie geprägt hat. Also Matthias war der Arbeitskreis. Und das Lustige ist, ich habe letztlich heute Morgen im Zug, muss ich zugeben, ein altes Vortragsmanuskript wieder rausgeholt. Das ist ein Manuskript vor 12 Jahren. Da war ich eingeladen hier, um die Entwicklung der Ernährungsökologie in Gießen darzustellen. Da war ich gerade weg, war ich gerade ein Jahr in Bayern. Und auf meinem Manuskript steht, lieber Matthias, vielen Dank für die freundliche Einführung. Jetzt habe ich nicht Matthias, sondern Tobias gesagt. Ich glaube, ihr kennt euch gar nicht, aber beide sind sehr verbunden mit dem Gelingen hier der Ernährungsökologie in Gießen. Also ich finde es toll, dass hier 3 Generationen mindestens vertreten sind. Leider ist Herr Leitzmann nicht gekommen. Er ist sowohl von euch vom Arbeitskreis als auch von mir mehrfach eingeladen und wollte eigentlich auch kommen, aber er ist noch nicht da. Okay, also ohne ihn wäre das hier natürlich auch nie entstanden. Gut, soweit vielleicht zur Vorgeschichte. Ich bin jetzt also wieder in einem Zyklus drin, wo ich dann gebeten worden bin, hier die Entstehung darzustellen. Ich gebe vielleicht jetzt gleich mal die Gliederung hier bekannt. Also wie ist es eigentlich hier entstanden? Wie ist es dazu gekommen? Dann will ich aber auch durchaus inhaltlich werden. Die Konzeption der Ernährungsökologie, so wie sie sich heute darstellt, erläutern, wie das eigentlich aufgebaut ist. Möchte dann aber, das war so mein Anliegen auch, nicht nur jetzt hier die Anekdoten, sage ich mal, der Entstehung in Gießen zu erzählen, sondern auch, was ist als Ableger, also wohin hat Ernährungsökologie überall schon ausgestrahlt in verschiedene Institutionen, wie viele Vereine oder Verbände arbeiten damit, was gibt es an anderen Arbeitsgruppen, an Hochschulen in ganz Deutschland. Also das macht mir auch besonders Spaß, das zu erzählen. Ja, dann bei unserem letzten Telefonat, das wurde ungefähr alle 2 Wochen, irgendwie kam noch ein Thema dazu, war dann inzwischen die Idee, dass hier auch die verschiedenen anderen Vertreter der Hochschulen eingeladen werden. Ich hörte auch, dass die meisten wohl schon zugesagt haben. Also sprich, Frau Professor Hoffmann kommt, die bis kurzem ja hier war. Frau Professor Strassmann, glaube ich, kommt auch aus Münster. Die Angelika Plöger aus Witzenhausen. Ich glaube, Herrn Leitzmann hat auch eingesprochen. Also die Vertreter praktisch der Hochschulgruppen sollen alle kommen. Und insofern bin ich jetzt in einer Doppelrolle, nämlich ich vertrete dann, springe ich in die andere Richtung, also vertrete ich dann auch das Fach, was wir an der Technischen Universität in München aufgebaut haben und will dann auch noch inhaltlich, was kann vielleicht durch nachhaltige Ernährung auch für, was kann an Gutes geleistet werden als Beitrag für weltweite Krisen. Also dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen ernster. Die Geschichte. Die ganze Ernährungsökologie fing eigentlich hier in Gießen an. Natürlich könnte man die Geschichte noch viel weiter zurückgehen in die Reformbewegung, also noch Jahrhunderte oder 100 Jahre zurück mit berühmten Namen von meistens Medizinern. Da ist zu nennen Bircher Benner, Professor Kollert, Dr. Arne Müller, Professor Schweigert, Dr. Warning, Dr. Brucker. Das sind wahrscheinlich alles Namen, die Sie vielleicht irgendwo aus der Geschichte noch kennen. Viele davon haben wir als junge Studenten noch persönlich erlebt. Man könnte natürlich noch zurückgehen bis in die Antike, Hippokrates und so, die alle dieses ganzheitliche Denken, diese Vernetzung schon propagiert haben, die eigentlich so zeitgemäß eigentlich heute immer noch da sein sollten. Aber so lange möchte ich nicht zurückgehen, sondern ich fange ganz abrupt eigentlich in der Zeit in Gießen an. Wir waren damals eine Handvoll Studierende, die mit dem Lehrangebot überhaupt nicht zufrieden sind. Und was ich jetzt so heute manchmal höre, scheint diese Unzufriedenheit immer noch da zu sein, mindestens ansatzweise. Ich weiß nicht, wie stark das wirklich ausgeprägt ist. Aber jedenfalls, wir waren nicht zufrieden mit dem, was uns da geboten wurde. Uns war das viel zu theoretisch. Im Grundstudium kam Ernährung praktisch gar nicht vor. Ich denke, das ist heute schon ein bisschen besser geworden. Aber wir haben praktisch nur Chemie und Physik und Anatomie der Haustiere und sowas gemacht, aber wir haben nichts darüber gelernt, was man eigentlich über Ernährung wissen sollte. Dann natürlich weitergehend, irgendwelche alternativen Ernährungsrichtungen kamen überhaupt nicht vor oder wurden abwertend nur erwähnt und Fragen der Ökologie kamen also überhaupt nicht vor. Insofern haben wir damals zur Selbsthilfe gegriffen und haben uns selber damit beschäftigt, gegenseitig informiert. Und wir haben den ersten studentischen Arbeitskreis 1975 gegründet. Ich weiß, als wir telefonierten, warst du ganz erstaunt, dass es noch über 10 Jahre Vorgeschichte vor dem Arbeitskreis Ernährungsökologie gab. Also 1975, das ist jetzt 35 Jahre her, war die Gründung dieser Arbeitskreise. Und ich finde es faszinierend, dass es die immer noch gibt. Also ich glaube, an vielen anderen Unis wäre sowas längst eingeschlafen. Also das ist eigentlich eine ganz schöne Dynamik, dass es immer noch da ist. Wir haben damals Arbeitskreis Alternative Ernährung uns genannt. Der Begriff Vollwerternährung war auch noch nicht geprägt, das war alles noch vorher. Und da war so ein großes Interesse, dass praktisch jedes Semester ein neuer Arbeitskreis dazu kam. Also es gab Zeiten, da waren 5 Arbeitskreise alternativer Ernährung parallel. Praktisch in jedem Semester einer. Das waren schätzungsweise 100 Leute, die sich da ständig getroffen haben, irgendwas ausgearbeitet, Skripten und sonst was gemacht haben. Wir haben übrigens auch immer die Praxis verbunden, wir haben immer gekocht, wir haben uns getroffen, dann haben wir irgendwas, was ich, Makrobiotik, durchgenommen sozusagen, also einer von uns hat das vorbereitet, referiert und wir haben dann danach gekocht, einfach um die Erfahrung zu machen, auch wenn gar niemand dabei war, die diese Richtung wirklich vertritt oder danach gelebt hat, aber wir wollten das kennenlernen. Also immer die Praxis war wichtig und wir haben Exkursionen gemacht zu Kliniken, zu Institutionen, die diese Richtung vertreten haben. Wir haben Biohöfe besichtigt, wir waren bei der Reformers-Fachakademie, also das sind alles so Meilensteine, die wir so nach und nach uns erschlossen haben. Übrigens, ein Jahr nachdem wir den ersten Arbeitskreis gegründet haben, haben wir noch einen Arbeitskreis gegründet als H&Eler. Ist das immer noch eine Abkürzung, die gebräuchlich ist? Okay. Also die H&Eler haben einen Arbeitskreis mit ein paar Landwirten, also Studierenden, gemacht. Der hieß Arbeitskreis Ökolandbau. Der ist also später gekommen als die Ernährungsarbeitskreise. Aber das Besondere war, dieser Arbeitskreis war sehr schnell erfolgreich. Die hatten nämlich auch das Ziel, eine Professur für ökologischen Landbau einzurichten. Die ist einige Jahre später gekommen. Da ging es dem Staat noch viel besser. Da war Geld und der Wille. Also die Professur ist also auch auf eine studentische Initiative zurückzuführen. Sie wurde eingerichtet, ist unbefristet, ist also mehrfach jetzt schon gewechselt worden. Ich glaube, Herr Leithold ist im Moment der Inhaber. Soweit ich gehört habe, wenn Herr Leithold in Ruhestand geht, wird die einkassiert. Also dann ist die wieder weg, wenn sich da nicht noch irgendwelche Studis auf die Barrikaden stellen. Also auch das war sozusagen von uns als H&E-Lern mitgeprägt, weil wir auch den Ökolandbau einfach schon im Blick hatten. Ja, es gab dann, was sozusagen aus den studentischen Kreisen dann allmählich an die Uni rüberging, also in die Gemeinschaft der Lehrenden, war ein historisches Ereignis inzwischen, was mit Herrn Leitzmann zusammenhängt. Insofern bedauere ich es, weil er hat diese Geschichte auch selber mehrfach öffentlich erzählt. Insofern traue ich mich, das auch hier preiszugeben. Es ist ja jetzt wirklich schon so lange her. Und zwar, es war so, wir waren an einem Ernährungsversuch, an einem Stoffwechselversuch dabei. Ich glaube, in den nächsten Jahrzehnten hat Herr Leitzmann sowas gar nicht mehr gemacht, weil ihn dann die ökologischen Fragen viel mehr interessiert haben. Aber es ging um einen Stoffwechselversuch mit Sättigungssachen, mit so künstlichen Quellstoffen. Also es war ganz furchtbar. Und wir waren da 5 Wochen kaserniert in einem Tagungshaus und mussten da immer irgendwas essen. Morgens, mittags, abends, alles gewogen. Und das hat aber alles so zäh, weil da so Quellstoffe drin waren. Also es war irgendwie furchtbar. Und wir waren natürlich mehr oder weniger schlecht gelaunt. Und vor allem alle aufeinander gehockt, Tag und Nacht. Wir durften ja auch nicht weg und wir durften auch nichts irgendwo trinken gehen, außer Mineralwasser. Und naja, es war schon, sowas hat man halt gemacht. Also es war eine gute Erfahrung. Jedenfalls, was da passiert ist, wir hatten so ein Animationsprogramm, sage ich mal. Also wir wurden jetzt nicht von irgendwelchen Damen animiert, sondern mit einem wissenschaftlichen Begleitprogramm. Also jeden Tag kamen da irgendwelche Leute, haben uns was erzählt, damit wir so bei Laune blieben. Und da war dann eine Doktorandin gekommen, die machte irgendeine abgedrehte Doktorarbeit, sage ich jetzt mal, über Gewichtsreduktion, wie man das machen kann mit super extremen Diäten. Also da hat sie getestet, irgendwas super kohlenhydratreiches und ohne Fett, verglichen mit irgendwas total fettreichem ohne Kohlenhydrate, also Atkins-Diät und irgendwas mit lauter irgendwelchen Margarinen, die dann nur Wasser enthielten und so, also die ersten Sachen. Und das hat mich echt auf die Palme gebracht, weil kurz vorher hatte ich eine Chance, ich hatte ein Praktikum in einer Klinik für Naturheilverfahren gemacht, das war der berühmte Dr. Max Otto Brugger. Kennt den von Ihnen jemand noch? Echt, der ist schon ein paar Jahre nicht mehr da. Aber fragen Sie mal Ihre Mütter oder Väter, die mit sowas was am Hut hatten, die kennen den Namen Dr. Brugger sicherlich noch. Der hatte eine Klinik seinerzeit in Bad Salzuflen, später dann in Lahnstein. Und da hatte ich ein Praktikum gemacht, übrigens zusammen mit Thomas Mendle, also UGB-Geschäftsführer seit 30 Jahren. Jetzt, da stimmt, glaube ich, die Zahl. Nächstes Jahr 30, genau. Und wir waren da zusammen Praktikanten, so haben da gekocht und Patienten begleitet und da alles Mögliche gemacht, was man so als Ernährungsstudie halt macht. Und da haben wir kennengelernt, wie man auf natürliche Weise mit dem Thema Übergewicht, also wie man das erfolgreich machen kann, ohne irgendwie ohne Fett und ohne Kohlenhydrate und sowas, sondern einfach mit Lebensmitteln. Das hat uns fasziniert. Einfach natürliche Lebensmittel vernünftig zusammengesetzt. Das heißt, die hatten eine vegetarische Kost, die hatten sehr viel Frischkost, also praktisch unverarbeitete Salate, Nüsse und so, also alles durchaus Sachen, die lecker sind. Also alles möglichst naturbelassen, Grundnahrungsmittel. Und die haben super abgenommen, haben sich super gut gefühlt, haben, weiß ich, ihren Stuhlgang, der manchmal auch schon Jahrzehnte nicht mehr lief, dann auch wieder in Gang gekriegt. Also das war einfach völlig andere Richtung. Das hatte ich halt kennengelernt, dort direkt vor diesem kasernierten Ernährungsversuch. Und dann ist mir echt der Kragen geplatzt und habe ich da reingeschlagen sozusagen und von dieser anderen Richtung erzählt und dann auch deutlich gemacht, dass das sehr viel einfacher und natürlicher geht als mit irgendwelchen extremen Nährstoffrelationen oder gar mit Medikamenten oder Kleietabletten oder irgendwelchen Tricks. Ja, und das war also schon eine mittlere Provokation, sowas an der Uni zu erzählen, dass es da halt was ganz Natürliches gibt, ohne das ganze Brimborium. Und dann war eben das Erstaunliche, Herr Leitzmann, der ja dabei saß, der war frisch gebackener wissenschaftlicher Mitarbeiter, also noch ganz jung, der war keine 40. Und der hat so reagiert, dass er das nicht verrückt fand, was ich da vertreten habe, sondern sogar interessant und sich dafür weiter interessierte, was ist das denn? Und dann kam so eine Diskussion in Gang. Und da war der Vorteil, wir waren nicht abends weg, sondern wir waren nicht abends da, nächsten Tag wieder da, noch wieder da. Also wir haben darüber erzählt, mehr und mehr. Und da hatte er sich als Person eben dafür interessiert, hatte aber vorher noch nie was davon gehört. Den Namen Burcher, Benner, Brucker und so, Kollert, kannte er alle nicht. Und das endete dann nach der Zeit, haben wir gemeinsam Besuch bei dem Dr. Brucker gemacht. Da war dann der Thomas Mendler auch mitgefahren, bei dem Versuch war er nicht dabei. Und dann haben wir uns da halt unterhalten und das war irgendwie alles ganz wohlwollend und interessant. Und dann haben wir beschlossen, ach, wir machen da eine Diplomarbeit dazu. Also wir hatten Lust dazu, das Thema zu bearbeiten, wissenschaftlich praktisch die alten Ansätze mit neuen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenzubringen und haben Herrn Leitzmann gefragt, ob er bereit wäre, diese Diplomarbeit zu betreuen. So fing das Ganze eigentlich mal an. Das war 1975, schätze ich mal, 75, 76. Also als die Arbeitskreise schon eine Weile liefen, aber an der Uni noch natürlich überhaupt nichts lief. Ja, jedenfalls, wir haben diese Diplomarbeit angepackt. Herr Leitzmann hat das dann übernommen zu betreuen und dann hat er aber Ärger gekriegt mit dem Institut. Also er hat das dann da vorgestellt, dass er dieses Thema Ganzheitsmedizin, Naturheilkunde, natürliche Lebensmittel da als Arbeit betreut. Und dann wurde er offiziell aufgefordert, die Finger davon zu lassen. Also da ist schon ganz schöner Druck passiert. Es ist schade, ihr könnt das jetzt selber sicherlich auch nochmal lebendiger erzählen. Also er wurde verwarnt vom Direktorium des E-Instituts, das nicht zu machen, nach dem Motto, wir sollen doch als Wissenschaftler gemeinsam dafür sorgen, dass die Studenten nicht auf so einen Quatsch reinfallen. Ja, also das war so die Intention, er soll das nicht machen. Und wie er aber so drauf war, wurde er stutzig und dachte, nee, das ist ja jetzt interessant, warum ist da so ein Widerstand, wo kommt das her? Ja, und er ist nach dem Motto gegangen, jetzt erst recht. Also er war immer schon einer, der gegen den Strom schwamm, um zur Quelle zu kommen. Ja, man kommt nur zur Quelle, wenn man gegen den Strom schwimmt. Also er fand das irgendwie faszinierend und sagte dann jetzt erst recht. Später haben wir Auseinandersetzungen führen müssen, da wurden wir ermahnt, wir sollten doch bei der Ernährung bleiben, so hieß das immer. Wir sollten doch bei der Ernährung bleiben und uns nicht um esoterische Themen kümmern. Und bei der Ernährung bleiben, du kannst auch ein Lied davon singen, bei der Ernährung bleiben hieß, Ernährungsphysiologie zu machen. Also nur Biochemie, Stoffwechsel und nicht gucken, was ist Ernährung rechts und links, was hat es für Auswirkungen für die Umwelt, was für die dritte Welt, in Anführungsstrichen, also für die armen Menschen in Entwicklungsländern, was macht es irgendwie für die Arbeitsplätze der Bauern und wie ist die Umweltsituation? Also das war nicht Ernährung, das war einfach nicht Thema Ernährungswissenschaft, sondern das war Esoterik. Also da waren schon harte Kämpfe. Aber gut, wir haben diese Diplomarbeit angefangen, haben das dargestellt. Schon, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Nach 2 Jahren waren wir fertig, wir haben 2 Jahre lang Diplomarbeit geschrieben. Das ist echt irre. 300 Seiten sind dabei rausgekommen. Also es ist nicht empfehlenswert. Ich würde Ihnen nicht raten, so lange zu machen. Geht wahrscheinlich heute nicht, aber damals war das alles noch locker. Also wir haben das jedenfalls durchgezogen, haben die Arbeit gemacht und abgegeben. Und gut, er musste das beantworten. Die ist dann also sozusagen auch abgeschlossen worden. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir so viel Zeit reingesteckt, jetzt behalten wir das nicht für uns und stecken das nur ins Archiv im Prüfungsamt, sondern das mag ja vielleicht auch jemand lesen. Also wir haben uns überlegt, wir kopieren das und geben das ein paar Leuten, die sich interessieren. Dann gab es aber noch ein paar Fügungen, dann haben wir einen medizinischen Verlag kennengelernt, das war der Haug Verlag, gibt es also bis heute. Und dann haben wir die Diplomarbeit dort veröffentlicht, vorher aber nochmal überarbeitet. Da fing Herr Leitzmann dann aktiv an, sich damit auch zu identifizieren. Wir haben also eine gründliche Überarbeitung, es hat nochmal 2 Jahre gedauert und dann ist die erste Auflage von dem Buch Vollwerternährung rausgekommen. Die war ungefähr halb so dick, halb so gut, vielleicht auch nicht mal 1/10 so gut. Jetzt ist die 10. Auflage raus und wir treffen uns morgen früh, um die Überarbeitung der 11. Auflage zu bearbeiten. Vielleicht mal das mitzumachen. Wir waren oft Teams von 40 Leuten, wenn wir die Überarbeitung gemacht haben. Also da, das steht jetzt wieder an. Das müssen wir einfach mal machen. Ja, ich glaube, ich habe hier nicht richtig sehe. Genau. Das ist praktisch eine Diplomarbeit gewesen oder zwei Diplomarbeiten. Also ich würde manchmal wünschen, dass andere auch so eine Resonanz auslösen. Das ist jetzt 30 Jahre praktisch auf dem Markt und ja, wird doch immer ganz gern eigentlich gelesen. Okay. Ja, es gab dann in der Folge einige weitere Kinder, also wenn man davon ausgeht, das war so unser erstes Kind, was wir gemeinsam zur Welt gebracht haben, gab es dann einiges weitere. Wir haben einen Verband gegründet, die GGB, das war die Gesellschaft für Gesundheitsberatung, mit Herrn Dr. Brucker zusammen. Da haben wir als Studierende, obwohl wir noch nicht mal Diplom waren, haben wir da schon Kurse geleitet, weil es so viele Leute gab, die sich für diese Inhalte interessiert haben. Das lief ein paar Jahre, es gab ein paar Unstimmigkeiten. Dann haben wir uns da rausgezogen, haben eine neue Institution gegründet, das war die Arbeits- und Forschungsgemeinschaft Ökotrophologie mit dem Kurznamen EUKOS, das war ein Kunstwort. Also EUKOS war dann so ein Begriff im Rahmen der Ökotrophologie, da haben wir dann Kurse für Verbraucher gemacht an der Volkshochschule, haben alle möglichen Lehrerfortbildungen gemacht. Also wir kamen mehr und mehr dazu, Mittlerpersonen fortzubilden, die in der Ernährungsberatung tätig sind. Wir haben auch Mediziner fortgebildet und wir waren da gerade mal so, was ich, 22 oder so. Also das ging irgendwie unheimlich schnell, weil wir sozusagen die Naturheilkunde mit der Wissenschaft irgendwie verbunden haben und offensichtlich auf Interesse gestoßen sind. Aber auch praktische Berufe wie Köche, Hauswirtschaftsmeisterinnen, die kamen also alle da irgendwie gelaufen. Wir haben auch eine Aktion mit Mensa-Köchen gemacht. Ich habe übrigens ein paar Museumsstücke mitgebracht, wenn Sie also nachher noch Lust haben, da ein bisschen durchzustöbern. Ja, dann kam ein wichtiges Jahr aus dieser Arbeitsgemeinschaft Ökotrophologie, gab es eine Ausgründung, das war der UGB. Das war 1981. Genau, ich habe immer jetzt so von ein paar Institutionen, die sich daraus gegründet haben in den Jahrzehnten, einfach die aktuelle Homepage fotografiert und hier mit aufgelegt, ist also super aktuell. Und da sieht man schon, gerade was Kati sagte, im nächsten Jahr, Mai 2011, 30 Jahre UGB. Da gibt es eine ganz tolle Tagung, das gebe ich gleich mal rum. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Ist es in eurem Sinne? Genau, also da gibt es eine Jubiläumstagung angesichts 30 Jahre Bestehen des UGB, also Verband für unabhängige Gesundheitsberatung. Was ich auch faszinierend finde, dass so ein Verband immer weiter gewachsen ist und immer weiter existiert und ganz tolle Arbeit macht in Richtung Fortbildung von Multiplikatoren. Also auch von Profis, Medizinern. Es gibt eine Fachzeitschrift des UGB Forum, da hat die Kati die Chefredaktion. Es gibt alle möglichen Broschüren zusammen mit Krankenkassen, Ministerien, Verbraucherzentralen. Also es ist eine wirkliche Erfolgsstory, die der UGB hatte. Also das ist schon 1981 hier in München, hier in Gießen passiert. Ja, uns haben an der Uni parallel ganz viele Fragen interessiert, die so auf die gesellschaftliche Tagesordnung kamen. Das war so Ende der 80er Jahre, war die Zeit der Umweltbewegung, die kam da so richtig in Gang. Anti-Atomkraftbewegung, die kriegt jetzt gerade wieder neuen Grund, auf die Straße zu gehen. Das lief damals alles, diese Auseinandersetzung mit Atomkraft, mit Umweltfragen. Aber auch die entwicklungspolitische Bewegung, also die eine Welt oder dritte Welt, Bewegung. Da waren die ersten Gründungen von Eine-Welt-Läden und fairer Handel kam da so in den Wurzeln auf. Das haben wir sozusagen alles in dieser Studiezeit oder danach mit begleitet. Es kamen Fragen wie Pestizidrückstände, Mineraldünger, wie ist es damit in der Landwirtschaft, was ist mit dem Trinkwasser? Heute weiß man da schon ganz viel dafür, aber irgendwann müssen die Fragen ja mal überhaupt gestellt werden. Wir haben uns über Energieverbrauch in der Lebensmittelverarbeitung, Gewächshausanbau, wie viel Heizöl geht da rein, was ist mit Transporten, also das sind so alles Themen, die sind heute selbstverständlich, dass man da hinguckt, aber ich glaube, da war schon so eine kritische Masse, die da angefangen hat, da mal drüber zu arbeiten. Dann aber auch Futtermittelimporte, Fleischverzehr, Handelsbedingungen weltweit, fairer Handel, also das waren so die Sachen, die uns umgetrieben haben. Und eben diese studentischen Arbeitskreise, die liefen von 1970 immer, immer weiter. Und dann gab es einen Einschnitt, wir kommen also sozusagen schon zur Neuzeit, das ist 1986, gab es eine Neugründung, aus dem letztlich der jetzige studentische Arbeitskreis Ernährungsökologie, das ist natürlich keine Homepage von der Gründungszeit, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine Computer, keine Beamer und sonst irgendwas. Es gab eine Initiative, oder magst du das erzählen, Kathi?
Ich weiß nur noch, wie wir vom E-Institut auf der Wiese saßen und uns überlegt haben, erstmal dieser Begriff Ernährungsökologie, den gab es ja auch noch nicht. Wir wussten eigentlich nur, wir wollten was Ganzheitliches machen, wo wir die Ernährung, die Grenzgebiete wie Umwelt, wie Landwirtschaft, wie Dritte Welt mit einbeziehen wollten. Und da haben wir eigentlich erstmal auch diskutiert, Arbeitskreis waren wir irgendwie schon, das kam auch aus dem Arbeitskreis Vollwerternährung heraus, die Person, aber wir wollten das nochmal neu benennen. Ich weiß auch gar nicht, wieso Vollwerternährung da nicht ausgereicht hat, so ganz weiß ich nicht, aber jedenfalls haben wir lange diskutiert und kamen dann auf den Begriff Ernährungsökologie.
Ja. Genau, da fehlt jetzt Herr Leitzmann. Also diese Initiative war, dass mehr in den Lehrbetrieb aufgenommen werden soll. Also es war eine ganz kühne Forderung, eine Professur für Vollwerternährung. Professur für Vollwerternährung sollte die heißen, weil ja dieser Begriff war ja praktisch durch unser Buch dann geprägt worden, der war vorher so gar nicht gebräuchlich. Die Arbeitskreise haben sich dann auch in Vollwerternährung umbenannt und dann war logisch Professur für Vollwerternährung. Und das war natürlich ein rotes Tuch, da gab es ganz viel Widerstände auf Vollwerternährung, so das allerletzte, das ist also jetzt hier noch so eine esoterische Professur an der Wissenschaft, das ging natürlich nicht. Und da haben eben die studentischen Vertreter ein Treffen mit Herrn Leitzmann gehabt, im Institut eben und genau, wie du sagst, am Rasen unter den Bäumen. Wir hatten damals einen relativ ungezwungenen Umgang mit unseren Studierenden. Also wenn schönes Wetter war, haben wir uns aufs Gras gesetzt. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch passiert. Das ging jedenfalls. Und die Idee zum Begriff Ernährungsökologie ist tatsächlich von Herrn Leitzmann gekommen. Der hat sozusagen die Eingebung gehabt, wir müssen die Professur nicht nach einer Ernährungsrichtung nennen, die man irgendwo praktizieren kann und die irgendwie so mit Reformbewegung und Naturkostbewegung, die kamen so allmählich auch auf die ersten Bioläden, sondern wir brauchen einen Begriff für ein Fachgebiet. Also innerhalb der Ernährungswissenschaft ein Fachgebiet und kamen da eben auf den Begriff Ernährungsökologie, weil es uns ja sehr um Umweltfragen auch ging. Der Begriff hat sich dann eben eingeprägt oder eingebürgert bis heute. Ich ganz persönlich war nicht so begeistert von Anfang an, obwohl ich natürlich auch jahrzehntelang mitgetragen habe, weil von außen gesehen dann immer nur die ökologische Dimension dort gesehen wird, neben der Ernährungsphysiologie, eben die Ernährungsökologie. Aber die Zusammenhänge mit der Welternährung, also der soziale Bezug, der ethische Bezug, kommt da nicht raus. Man kann natürlich immer sagen, Ökologie, Umwelt ist dann auch für die alle Menschen und für die Nachwelt, also für die Menschen, die nach uns kommen und so. Aber es war immer so ein bisschen künstlich. Also ich fand den Begriff insofern nicht voll treffend. Natürlich haben wir es so definiert, dass da die verschiedenen Dimensionen auch des Sozialen und Wirtschaftlichen dazugehört. Ich komme nachher natürlich noch drauf. Also wir arbeiten jetzt an der TU München nicht mehr mit Ernährungsökologie, sondern mit dem Begriff nachhaltige Ernährung. Aber Nachhaltigkeit kam viel später, aber das komme ich nachher noch drauf, sonst verzettel ich mich jetzt. Gut, also jedenfalls die kritische Masse war da, Professur sollte gefordert werden für diesen ganzen Bereich. Gleichzeitig begann der Arbeitskreis Ernährungsökologie, also der studentische Arbeitskreis hat sich dann umbenannt, in Arbeitskreis zur Einrichtung einer Professur Ernährungsökologie, das war der volle Titel. Übrig geblieben ist jetzt Arbeitskreis Ernährungsökologie, aber es ging immer um diese Professur, fing dann an, aktiv nach außen zu gehen, um die Studis auch mit einzubeziehen und fing an mit einer Vortragsreihe Ernährungsökologie. Und auch das ist wahrscheinlich ein Unikum in Deutschland, dass es die jetzt über, was ist denn, 86 bis, kann ich zählen, 24 Jahre. Das ist ein Wahnsinn, also müssen eigentlich nächstes Jahr so ein Vierteljahrhundert feiern. Und was ich vorhin entdeckt habe, können wir die Zeit, ist es für Sie okay? Ich habe ein Telex gefunden. Wissen Sie, was ein Telex ist? Nie gehört. Es ist kein Telefax, ein Telex. Das war davor, du weißt noch, das Fernschreiben hieß es. Das ist ein Fax von Herrn Leitzmann. Der war nämlich zu der Zeit nicht da. und hat zu dem ersten Vortrag ein Grußwort geschrieben, was da wahrscheinlich auch vorgelesen worden ist. Und das hat er geschrieben aus Peking. Das finde ich also irgendwie total irre. Ich hätte sie mal ein bisschen jetzt in die Hand gedrückt, dass er es vorliest. Okay, dann gibt es eine Chronologie, 10 Jahre Ernährungsökologie. Das war irgendwie zum 10-Jährigen, das habe ich da hinten auch nochmal aufgehängt. Da gibt es jetzt so ein paar Schlagworte, wie es dann weitergegangen ist. Also 86 war Gründung. Schon ein Jahr später erfolgte die Aufnahme der Professur Ernährungsökologie in das Strukturkonzept des Fachbereichs mit dem Prädikat notwendig zur Schließung von Lücken im Lehrangebot. Also nach einem Jahr war das schon durch. Notwendig zur Schließung von Lücken im Lehrangebot. Vielleicht merken Sie sich das mal, die Formulierung. Gut. 1989, 2 Jahre später, war der erste Erfolg des studentischen Arbeitskreises, nämlich es wurde eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle neu gegründet, also eine Zuweisung an den Fachbereich, eine neue Stelle einzurichten, die direkt vom Präsidenten genehmigt wurde, weil er das innovativ, wichtig, notwendig fand. Es wurde eine Mitarbeiterstelle eingerichtet am Institut für Ernährungswissenschaft. Insofern wurde damals die Arbeitsgruppe Ernährungsökologie praktisch gegründet. Es war noch keine Professur, aber es war eine Mitarbeiterstelle, um das vorzubereiten, also um überhaupt mal schnell anzufangen, ein Lehrangebot aufzubauen. Wir hatten ein Wahlvertiefungsfach eingerichtet. Wir haben Blogseminare am Wochenenden gemacht, wir haben Exkursionen gemacht, Diplomarbeiten betreut. Ich glaube, Herr Leitzmann hat 550 Diplomarbeiten in seiner Laufbahn hier betreut. Also da ging es ganz schön zu bei uns in der Arbeitsgruppe. Und ja, nach der Ausschreibung hatte ich dann selber die Ehre, diese Stelle zu kriegen. Das war irgendwie ganz nett und sich irgendwie auch so ganz gut gefügt, sodass ich also praktisch da ein Lehrangebot jetzt offiziell von der Uni einrichten konnte. Vorher war das ja alles subversiv über die Arbeitskreise. Wir haben natürlich weitergearbeitet, jetzt mit vereinter Kraft, mit dem studentischen Arbeitskreis und Herrn Leitzmann und ja auch meiner Wenigkeit, dann weiter zu arbeiten, dass die Professur kommt. Und wir hatten sehr viel Kontakt mit der hessischen Landesregierung. Das war vor allem das Landwirtschaftsministerium und das Bildungs- und Wissenschaftsministerium. Und wir haben es tatsächlich geschafft, vor der Neuwahl, wo damals eine rot-grüne Regierung in Hessen kam, kann vielleicht sich manche gar nicht mehr vorstellen. Also wir hatten eine rot-grüne Landesregierung hier in Hessen und die hatte in ihrem Plan definitiv drin, dass eine Professur für Ernährungsökologie eingerichtet wird. Und zwar sofort und auf Dauer, unbefristet, ohne irgendwelche Drittmittel, also als Planstelle. Das war ganz klar im Koalitionsvertrag drin. Dann wurde die Regierung auch gewählt. Das war also eigentlich klar, die kommt. Und dann kam uns die Wiedervereinigung dazwischen. Also die deutsch-deutsche Wiedervereinigung war also historisch, sage ich mal, für die Ernährungsökologie hier ein Desaster, weil, wie heißt es, Haushaltssperre. Also alles Geld, was im Wissenschaftssektor da war, wurde nicht in den Westen, sondern in den Osten investiert. Also aus unserer Sicht furchtbar, politisch sicherlich alles ganz erfreulich, aber die Professur wurde dann abgezogen und ist dann irgendwo in Jena oder Leipzig. Ich weiß nicht genau, das kann man nicht eins zu eins jetzt nachvollziehen. Also die war jedenfalls im Osten. Irgendwo wurde dann eine Professur eingerichtet und nicht in Gießen, obwohl es im Koalitionsvertrag drin war und wir alle damit rechneten. Wir sind natürlich überall hin. Ich habe selber mit dem Landwirtschaftsminister verhandelt. Herr Leitzmann natürlich noch viel näher, der war überall. Wir haben das nicht mehr durchgekriegt. Das war einfach ein Beschluss der Bundesregierung und der Landesregierung, dass da im Westen nichts Neues mehr kommt. Ja, und dann erst war die Idee, wir wollen es jetzt trotzdem irgendwie erreichen und haben dann nach Geldgebern gesucht. Und da sind wir auf die Eden-Stiftung gekommen. Also ich erinnere mich doch noch jetzt wieder, wie es fällt mir ein. Ich hatte einen Herrn Dr. so und so in einem meiner Praktika in einer Großküche kennengelernt. Der war von der Gesellschaft zur Förderung der Ganzheitsmedizin in Hannover. Fällt der Name nicht ein. Und der hatte wiederum Kontakt zur Reform aus Fachakademie. Und dann kamen die Kontakte, ach, da gibt es eine Stiftung, die solche Sachen vielleicht fördert. Also das waren so die Kontakte, die sich dann da irgendwie angebahnt haben. Und dann wurde das natürlich immer offizieller mit Herrn Leitzmann, mit der Uni. Und dann war eben die Idee, dass ihre Stiftung diese Finanzierung jetzt von außen machen, weil es sonst einfach nichts werden würde. Es hat dann Runde 2 Jahre gedauert, bis der Vertrag zwischen der Eden-Stiftung und der Uni zustande kam, sozusagen bis die Uni sich bereit erklärt hat, sich das Geld schenken zu lassen. Das hat 2 Jahre gedauert. Ich weiß, das war schon die erste Geduldsprobe. Es war letztlich der springende Punkt, ob die Verpflichtungserklärung im Vertrag drin ist, dass die Stelle nach einer Stiftungsperiode von, ich glaube, 6 Jahre war da, dann definitiv übernommen wird in den Stellenpool oder nicht. Also ob die rechtlich bindende Versicherung kommt, dass die Uni oder das Land Hessen das übernimmt. So ist es bei manchen anderen oder vielen anderen Stiftungsprofessuren gelaufen. Beim Ökolandbau war das zum Beispiel so. Aber das war nicht hinzukriegen. Die Uni hat sich damals, das war ja dann 1995 oder 93 war das, nicht bereit erklärt, diese Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Und das ist die Krux bis heute, sonst wäre die da. Ne? Also genau um den gleichen Punkt geht es, ob die Uni sich darauf einlässt. Und sie hat das damals nicht rechtsverbindlich, nur irgend so eine Formulierung, aber die war natürlich nicht handfest. Jo, wir haben dann 1995 das erste Mal ausgeschrieben mit einem Text, das hängt da auch auf der linken Seite, hängt der Ausschreibungstext. Besetzung konnte nicht durchgeführt worden, aber nicht, weil die Uni oder irgendjemand von der Seite hier nicht wollte, sondern der Kandidat auf Listenplatz Nummer 1 ist abgesprungen. Was, wir kannten uns natürlich gut, es war ein Gießener Absolvent aus unserer Arbeitsgruppe. Der Hintergrund war sicherlich, dass das eine befristete Stelle war. Der hätte die ja nur für 6 Jahre gekriegt. Und was ist dann? Und das war sicherlich der persönliche Hintergrund, dass er gesagt hat, dann bleibe ich lieber da, wo ich bin. Da hat er dann praktisch verhandelt und hat dort eine unbefristete Stelle bekommen, dann war er weg. Und unsere ganzen Anläufe hier über Jahre waren dann praktisch zunichte gemacht. Das war schon äußerst frustrierend für uns. Dann war natürlich großes Hin und Her. Was machen wir jetzt? Weil wir also sowieso schon über 10, 15 Jahre daran rumgewerkelt haben. Und dann platzt das jetzt an so einer Geschichte. Und es gab auch dann keinen vernünftigen zweiten Kandidaten. Also irgendwie war das dann verkorkst. Und dann ist das also praktisch schon seit 95, 96 erstmal gescheitert. Aber irgendwie der lange Atem blieb und es gab dann eine neue Vision, ein neues Ziel, nämlich, dass sich jemand habilitiert in der Zeit, also dass wir mehr Kandidatinnen und Kandidaten kriegen, um eine neue Ausschreibung nach einigen Jahren hinzukriegen, um das praktisch nochmal neu auszurollen und dann möglichst jemanden zu haben, der dann garantiert auch kommt. Da war dann also der Plan, dass eine Stelle als Zwischenfinanzierung auch wiederum von der Eden- und der Kollatz-Stiftung gemacht wird, wo sich eine Person habilitiert. Und das hat dann damals die Ingrid Hoffmann übernommen. Ich bin selber damals nicht dafür entschieden, das zu machen. Ich bin dann nach München gewechselt. Und die Ingrid Hoffmann hat dann praktisch die wissenschaftliche Mitarbeiterstelle von mir übernommen und hat dann für 3, 4, 5 Jahre, glaube ich, hier weiter gewirkt und hat in der Zeit viele Studien durchgeführt, diese berühmte Vollwerternährungsstudie, Veganstudie, alle möglichen Rokerstudie, da waren viele Doktorandinnen dann noch beteiligt. Also da war viel wissenschaftlich los und das war natürlich nicht klar, ob das gelingt, aber letzten Endes hat es geklappt. Sie hat erst die Habilitation abgeschlossen und dann lief auch die Ausschreibung. Waren auch wieder, ich glaube, 5 Kandidaten und sie ist dann wirklich auf Platz 1 gekommen und hat die Stelle bekommen. Das war, ich habe jetzt hier so ein bisschen die Jahre nur hingeschrieben. 1997 war dann sozusagen der nächste Einschnitt, nachdem 89 überhaupt die Startphase war, wo dann Frau Hoffmann das übernommen hat, 97, aber als wissenschaftliche Mitarbeiterin noch. Die nächste Ausschreibung lief dann 2003 und 2004 und im Jahr 2004 hatte sie dann die Stelle als frisch habilitierte Professorin auch wirklich bekommen. Das hätte natürlich auch jemand anders bekommen können, aber sie war in dem Falle nach der Habilitation natürlich am besten qualifiziert. Also 2004 fing dann die Professur wirklich als Ernährungsökologie an. Und dann konnte natürlich die Arbeitsgruppe eine ganze Menge expandieren mit mehreren Doktorandinnen, die dort gewirkt haben. Natürlich jede Menge Diplom, später Bachelor- und Masterarbeiten, erweitertes Lehrangebot, dann war die Umstellung auf Modulsystem und so weiter. Also da mache ich jetzt nicht weiter, weil ich weiß, dass Frau Hoffmann und auch die Mitarbeiterin, die Katja Schneider, im Laufe des Semesters noch kommen, also das können die dann viel besser. Also insofern springe ich hier jetzt praktisch rüber über diese Phase der neuesten Zeit. Dann gab es wiederum einen Einschnitt, das ist hier die letzte Zahl, hier steht 2009, also vor einem Jahr ging dann die Ingrid Hoffmann weg, was sicherlich auch wiederum damit zu tun hat, dass sie eben befristet war, die Stelle. Das hätte jetzt sowieso aufgehört und die Uni hat sich damals schon nicht bereit erklärt, die Stelle als feste Stelle zu übernehmen. Und dann hat sie sich anders orientiert und ist dann nach Karlsruhe gegangen. Zeige ich dann auch gleich noch, wo sie jetzt gelandet ist. Und seitdem halten die beiden Mitarbeiterinnen von ihr die Stellung, die Katja Schneider und die Eva Hummel. Ich glaube, die Eva Hummel ist aber auch schon nicht mehr da. Genau, also Katja Schneider ist sozusagen der gute Geist, der das aufrechterhält. Sie wollte eigentlich auch heute kommen, hat aber eine andere Verpflichtung. Okay, ja, so sieht es im Moment aus. Ist der gegenwärtige Stand nicht so sehr erfreulich. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen noch sagen, wo die Resonanz lag, also welche Reaktionen sind so in der Öffentlichkeit in Richtung Ernährungsökologie erfolgt. Es gab natürlich unzählige Veröffentlichungen wie Bücher, Broschüren, Zeitschriftenartikel, Kochbücher, Interviews im Rundfunk, im Fernsehen. Also es war sehr große Resonanz, auch international. Dann vielleicht ein Meilenstein war eine Entwicklung der Verbraucherzentralen bundesweit. Es gab, hier steht im Manuskript, steht vor 10 Jahren, also vor plus 12, also vor 22 Jahren, war eine bundesweite Konferenz der Verbraucherzentralen, die beraten haben und sich entschieden haben, dass sie unser Konzept Ernährungsökologie oder Vollwerternährung als Grundlage ihrer Beratung nehmen. Da ist ein langer Austausch gewesen, vor allem hier mit den hessischen Verbraucherleuten, aber auch mit Nordrhein-Westfalen. Ja, die waren sehr, sehr aktiv, weil die sehr, ja, irgendwie sehr clever waren und sehr viel Geld auch hatten mit vielen Stellen. Und die wollten einfach diese vernetzten Geschichten weiterbringen. Also das war nicht immer so, wie es heute so selbstverständlich erscheint. Und es gab dann einen großen Knackpunkt, nämlich das mit dem Ökolandbau. Also Öko-Lebensmittel, das fanden die irgendwie abgedreht. Das fanden die irgendwie nicht gut, da sind sie nicht gefolgt. Also das fanden sie nicht so gut. So diese ein bisschen Vernetzung in verschiedene Richtungen, regional und so, das war dann schon. Aber Öko-Lebensmittel war nicht. Aber das ein paar Jahre später ist das dann doch gekommen. Also eben da, vor 22 Jahren. Und dann fehlte ein Aspekt aber noch, das war mit dem fairen Handel. Also da haben sie gesagt, das kommt nie. Also das ist nur wirklich hier gießenspezifisch, das kann man echt vergessen. Aber es hat auch nur, glaube ich, 5 oder 10 Jahre gedauert, was ja relativ kurze Zeiträume sind. Und als der erste Flyer zum fairen Handel rauskam, da haben wir hier echt triumphiert. Ja. Und heute ist es selbstverständlich. Dann gab es politisch noch einen Erfolg. Die Partei der Grünen hat etwa vor 20 Jahren das in ihr Parteiprogramm übernommen. Die haben sich dafür eingesetzt, dass das sozusagen in der Ernährung ihre Aussagen werden. Auch das denkt man, das war immer schon so, wenn man heute das hört. Und dann aber auch in der Wirtschaft, also viele Firmen, Verbände, vor allem Verbände des Ökolandbaus. Es war Demeter zunächst mal, Bioland wurde dann irgendwann gegründet, die feiern jetzt auch schon bald ihr 30-Jähriges. In der Reformbewegung war das selbstverständlich, es war ja eher so, dass wir von denen angeregt wurden, also da war das schon klar. Die Naturkostläden fingen dann an, da gab es einen Bundesverband, also die haben sich auf unsere Aussagen in der Formulierung der Verarbeitungsrichtlinien bezogen, ganz ausdrücklich auf die Gießener Konzeption der Vollwerternährung. Also deswegen ist ja auch die Resonanz dann so groß und die stehen, glaube ich, bis heute da noch in den Richtlinien als Maßstab drin. Und dann aber auch in die Medizin hat es reingewirkt, in Kliniken, in medizinische Praxen, in Krankenkassen. Also ist eigentlich eine Erfolgsstory von vorne bis hinten. Also ist von daher eigentlich toll, andererseits schade, wenn das dann auf einmal da, wo es stattfand, wo es aufgebaut worden ist, jetzt in Frage steht. Zwei markante Publikationen will ich kurz erwähnen noch. Das ist einmal dieses Buch mit dem Titel Ernährungsökologie. Ich habe es auch mal mitgebracht, wenn Sie mal reinschauen wollen. Hat das jemand von Ihnen schon mal verdaut? Ein bisschen schwer verdaulich. Das waren auch zwei aktive Mitglieder des studentischen Arbeitskreises. Die haben dann Diplomarbeit und das, ja, ist dann sozusagen auch ein Meilenstein geworden. Der Titel Essen zwischen Genuss und Verantwortung. Später habe ich mir irgendwann mal gedacht, der Titel ist nicht so optimal. Also ich würde ihn heute anders machen. Und zwar für mich steckt da so drin, naja, man bewegt sich zwischen Genuss und Verantwortung, also irgendwo so dazwischen und muss irgendwelche faulen Kompromisse machen und eigentlich kriegt man es nicht hin. Man kann nicht Genuss mit Verantwortung verbinden, so klingt das. Es ist irgendwo dazwischen und irgendwo zwischen den Mühlen wird es zerrieben. Also ich würde heute den Titel sagen, Essen mit Genuss und Verantwortung, so würde ich es formulieren. Also man kann das zusammenbringen. Aber das sind halt historische Schritte. So geht es halt immer wieder ein Stück weiter. Dann gibt es was in der Bibliothek vielleicht noch zu haben. Es gab eine Zeitschrift für Ernährungswissenschaft. Eine wissenschaftliche Zeitschrift, Peer Review und so weiter, ist auf eine Initiative zurückzugehen von dem Professor Mersch Sundermann, der inzwischen auch in Gießen ist. Der ist ja Toxikologie, glaube ich, Ökotoxikologie, hier irgendwie im Klinikum ist der. Der war jahrelang Lehrbeauftragter bei uns, war sehr, sehr gut angekommen. Der kam also jedes Semester ein- oder zweimal am Wochenende, hat tolle Themen gemacht. Und der hat ja mit uns allen zusammen, haben wir da irgendwie gesagt, wir machen jetzt Zeitschrift für Ernährungsökologie. Hat es aber leider nur 2 Jahre lang gegeben. Also es gibt 8 Ausgaben. War letztlich zu wenig Abonnenten oder zu teuer. Ein Einzelheft hat, glaube ich, 70 Mark gekostet. Können Sie sich an Mark noch erinnern? Also ein bisschen weniger als Euro, aber es war jedenfalls wahnsinnig teuer. Und das hat irgendwie nicht den Absatz gekriegt, der nötig gewesen wäre. So, zum Abschluss jetzt zu dieser Erfolgsstorys würde ich einfach gerne auch nochmal ein paar Namen nennen von Leuten, die wirklich aus unserem Umfeld hier rausgekommen sind und sich irgendwie wunderbar in der Wissenschaft, in der Umsetzung, in der Wirtschaft etabliert haben. Also einfach auch, um Mut zu machen, was es bringen kann, wenn man sich engagiert. Also die haben nicht nur einfach eine Diplomarbeit geschrieben, sondern die waren aktiv im Arbeitskreis, aktiv bei uns im Seminargeschehen, haben Exkursionen mitorganisiert, waren als Praktikanten. Wir hatten manchmal jahrelang Praktikantinnen, vor allem in der Arbeitsgruppe. Und da ja, zeigt wirklich, also wenn man sich über die eigentlichen Studienanforderungen hinaus engagiert, dann kann da was draus werden. Ich denke, die meisten, die, sage ich mal, super gute Prüfung machen, aber sonst nie, die kommen auch nicht unbedingt schneller zum Job. Also im Gegenteil, glaube ich fast. Viele Namen sind jetzt schon genannt. Ich habe hier stehen den Thomas Mende, UGB, die Kati habe ich hier stehen, den Rainer Röhl, der hat praktisch mit diesen Mensa-Aktionen bei uns angefangen. Der ist jetzt vielleicht die Kapazität, was Vermarktung von ökologischen Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung angeht. Der hat diesen ÖGS, Ökologischen Großküchenservice, gegründet. Also ganz, ganz groß drin. Die Gesa Maschkowski war schon gefallen, die hat immer diese schönen Bilder da gemalt, diese Rahmen. Die ist beim AID seit Jahren drin und macht da eine ganz, ganz fantastische Arbeit. Der Gunter Weiß ist ein wichtiges Mitglied des Arbeitskreises, der ist beim Bioverband Demeter direkt eingefädelt worden hier von der Uni, ist dort zuständig für den ganzen Bereich der Verarbeitungsrichtlinien und der Qualitätssicherung. Dann Regina Scholz und Susanne Sachs waren Praktikantinnen bei uns, die sind bei der Verbraucherzentrale Hessen, auch seit Jahrzehnten, kann man sagen, wichtige Kräfte. Kirsten Saalmann ist beim großen Naturkostgroßhändler, macht da die Qualitätsarbeit. Dann gibt es zwei, die in der Ernährungsberatung sehr stark drin sind, Christoph Meinhold, Maike Grönefeld, alles Leute, die hier aktiv durch sind. Dann die Pirjo Schack ist bei der Bundesforschungsanstalt für Ernährung, beziehungsweise Max-Rubner-Institut. Markus Keller ist hier eigentlich noch in Gießen, der hat ein Institut für alternative und nachhaltige Ernährung gegründet. Also gibt viele, viele Beispiele, ich weiß nicht, ob das vollständig ist, aber jedenfalls doch klasse, wie viel da eigentlich so in der Praxis dann draus geworden ist. Okay, jetzt habe ich natürlich unheimlich lange gebraucht. Eigentlich ist das ein bisschen schwierig jetzt. Gut, Konzeption der Ernährungsökologie, vielleicht kann ich das relativ kurz machen. Ich nehme an, Sie kennen das, oder? Haben Sie das Modul besucht hier? Okay, also ich zeige es jetzt kurz, aber möchte mich nicht allzu lange darauf fixieren. Ich fange an mit einer Geschichte, die natürlich bei uns in Bayern spielt. Eine Schweinshaxe erzählt, was sie so erlebt hat, wo in Deutschland geboren ist, nach Frankreich verkauft und so weiter, in Holland geschlachtet, um dann in Deutschland wieder billig auf den Markt zu kommen. Da ist schon so ein Schlüsselwort, billig, Massenproduktion. Und der arme Tischgast, der sitzt da und sagt, ich verstehe, und irgendwie vergeht ihm der Appetit drauf. Und das nehme ich so ganz gerne als Einstieg, einfach um deutlich zu machen, wenn es so wäre, wäre es ganz toll. Dann würde es ganz anders aussehen mit der Ernährung. Wenn wir immer die Geschichte erzählt bekommen, bevor wir irgendwo reinbeißen, ich glaube, dann wird uns manchmal ganz schön der Appetit vergehen. Und dann wäre vieles ganz sicherlich anders, bin ich ganz sicher, wenn die Information da wäre. Insofern bleibt aber nichts anderes übrig, als uns selber als mündige Verbraucherinnen, mündige Verbraucher über die Themen selbst zu informieren und dann entsprechend unsere Schlüsse zu ziehen. Und wir als Profis im Ernährungsbereich sind natürlich dazu aufgerufen, diese Informationen irgendwie nach außen weiterzugeben. Ja, wenn man sich jetzt für die Geschichte einer Schweinshaxe interessiert, ist es wichtig, die verschiedenen Stufen der Nahrungsversorgung sich anzugucken. Also man spricht da auch von der Veredelungswirtschaft oder Produktlinie. Also da gibt es verschiedene Begriffe, die halt mit der Vorleistungsproduktion vor der Landwirtschaft schon anfangen, dann die Erzeugung in der Landwirtschaft selber, Verarbeitung in der Industrie, Handwerk, dann die Vermarktung mit den Transporten. Dann erst kommt das, was wir eigentlich so als Ernährungswissenschaftler lernen, nämlich Zubereitung, Verzehr, Physiologie. Also eigentlich hier fängt das normalerweise Interesse von einem ernährungswissenschaftlichen Studium erst richtig an. Und dann die Abfallentsorgung, bis das dann alles irgendwo wieder hoffentlich im Kreislauf der Natur zu uns finden ist. Also symbolisiert auch durch diese Kette. Diese Betrachtung geht dann eben in die verschiedenen Bezugssysteme oder Dimensionen hinein, Ich habe hier ganz bewusst eine alte Abbildung, so hat man das halt früher gezeichnet, da war man schon zufrieden, wenn das so aussah. Eben die Gesundheitsverträglichkeit, die Umweltverträglichkeit, die Sozialverträglichkeit, das war so das magische Dreieck, was es jahrelang hier in der Konzeption gegeben hat. Das Ganze wurde dann etwas hübscher vom Layout in der Arbeitsgruppe, dann als Frau Hoffmann das übernommen hat, 1997 wurde das also ja, einfach ansprechender und da kam die Wirtschaft als Hintergrund noch dazu, um einfach den ökonomischen Hintergrund auch vieler Sachen zu beleuchten. Eine weitere Entwicklung ist dann in dem Buch Vollwerternährung, da haben wir dann vier Dimensionen definiert, wo also die Wirtschaftsverträglichkeit gleichberechtigt neben den anderen drin ist. Ja, das Ganze deckt sich dann neuerdings mit dem gesellschaftlichen Leitbild der Nachhaltigkeit. Das ist also neu. Ja gut, neu ist auch alles relativ. Das war 1992, also eigentlich auch schon ganz schön lange her, wo diese Konferenz der UNO in Rio de Janeiro lief, der berühmte Rio-Prozess, Konferenz für Umwelt und Entwicklung, wo also zusammen gedacht wurde, Umwelt und Entwicklung in der armen Seite der Welt. Und das Leitbild beinhaltet eben, dass wir heute unsere Bedürfnisse befriedigen, aber nicht auf Kosten der kommenden Generation. Das ist eigentlich so der Kern, sagt sich so leicht, ist aber sehr schwierig und wir sind meilenweit davon entfernt, unsere Politik, unsere Wirtschaft in diese Richtung umgebaut zu haben. Ziel ist eben dabei, Chancengleichheit zu erhalten für die heute lebenden Menschen, aber auch für die zukünftigen Generationen. In dem heute gegenwärtig Lebenden, da steckt eben auch der Nord-Süd-Konflikt, der Ausgleich der Gerechtigkeit, der Ressourcennutzung und der ja, fairen Bezahlung auch weltweit mit drin. Ja, Definition der Ernährungsökologie, ich denke, das kennen Sie dann, das ist im Grunde jetzt die Formulierung, die Umsetzung, ein interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet, was eben alle diese Teilbereiche enthält und die verschiedenen Dimensionen, die ich eben gezeigt hatte, einbezieht. Also insofern hat man dann eine Matrix aus allem, was dann da zusammen gehört. Das Ziel ist ja natürlich erstmal Erkenntnisse über diese Zusammenhänge zu gewinnen und dann aber möglichst realisierbare Ernährungskonzepte zu entwickeln, die dann eine Basis sein kann für neuere für diese umfassenden Zusammenhänge. Ja, das ist sozusagen die wissenschaftliche Absicherung. Jetzt kann man in jeder dieser vier Dimensionen eine Problemanalyse machen, welche sind die globalen Probleme. Da kann ich jetzt wirklich nur die Bilder zeigen und unmöglich darauf eingehen, weil das wäre ein eigener Vortrag, den ich auch sonst immer gerne mache, aber das passt natürlich hier nicht. Es geht nur jetzt um das Koordinatensystem. Bei globalen ökologischen Problemen geht es um Schadstoffbelastung, es geht um Klimaveränderungen, sehr aktuelles Thema, dann um Waldsterben, Bodenzerstörung, Erosion und Artenschwund, Biodiversitätsverlust. Das sind so die Sachen. Und es geht immer darum, was hat das mit unserer Ernährung zu tun, mit unserer Landwirtschaft, mit unserem Konsumstil. Das ist die Frage, die wir uns als Ökotrophologen dann immer stellen. Dimension Wirtschaft geht es dann um Fragen der Weltwirtschaft, der Gerechtigkeit beim Welteinkommen. Es geht um die Welthungerproblematik, also Unterernährung als Folge von Armut und nicht als Folge von mangelnder Produktionsfähigkeit, wo also klar wird, es ist genug zu essen da auf der Welt, aber es kommt nicht dorthin, wo es nötig ist, weil die Leute oft zu arm sind, also nicht genug Geld für ihre Arbeit kriegen und deswegen Unterernährung sich verbreitet. Das ist, wie gesagt, ein Problem der Wirtschaft und der Armut. Auslandsverschuldung, großes Thema für Entwicklungsländer. Futtermittelimporte, großes Frage der Gerechtigkeit auch wieder. Dann die sehr niedrigen Preise bei uns, die letztlich nicht existenzsichernd sind für die Betriebe. Milchpreisdiskussion in den letzten Jahren. Unsere Bauern können hier nicht mehr existieren, weil zu wenig bezahlt wird für Lebensmittel. Wir freuen uns als Verbraucherinnen, aber die Bauern können davon nicht existieren. Und wir haben ökonomische Probleme, weil die Krankheitskosten, vor allem auch für ernährungsabhängige Krankheiten, so stark steigen, dass es nicht mehr finanzierbar ist. Da springe ich jetzt drüber. Soziale Problemfelder ist dann eine Frage von Bevölkerungswachstum mit sinkender Ernährungssicherheit, also ein großes Problem. Wie kriegen wir das hin, dass alle Menschen genug zu essen haben, auch für wachsende Weltbevölkerung? Wir haben soziale Themen, die mit Zerstörung von Lebensräumen durch eine nicht günstig gemachte Landwirtschaft zusammenhängen. Soziales Thema Bildung für Frauen. Man weiß in der Entwicklungspolitik am effektivsten, eingesetzte Entwicklungshilfe ist, in dem Bildungsprogramme für Frauen und auch für Kinder gemacht werden, mehr als technische Revolutionen auszulösen. Soziales, ethisches Thema ist Lebens- und Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und auch wir als Vorbild, die dann irgendwelche Coca-Cola-Gewohnheiten dann in diese Länder bringen, wo eigentlich gar kein Geld dafür da ist, sich sowas zu kaufen. Und ein ethisches Thema, Veredelungsverluste, also Futtermitteleinsatz und sehr ineffiziente Umsetzung in Form von Fleisch oder auch Milch, wo man sehr viel pflanzliche Futtermittel reinstecken muss, bis man dann tierische Lebensmittel zur Verfügung hat. Also alles sehr stark sozial-ethische Fragen. Dann gesundheitliche Problemfelder, natürlich wieder weltweit geguckt, ist die Frage der Unterernährung. Todesfolge besonders bei Kindern. Auf unserer Seite der Medaille haben wir gesundheitsgefährdende Einflüsse durch alle möglichen Lebensumstände, Bewegungsmangel, Stress, aber auch Ernährung. Insofern Anstieg ernährungsabhängiger Krankheiten und Prävention. Wenn man jetzt guckt, ich habe jetzt 4 Folien gezeichnet mit den globalen Problemen, was wirklich im Studium vorkommt, also Sie können sich gerne eines Besseren belehren, ist eigentlich dieser Punkt. Ernährungsabhängige Krankheiten, im besten Falle noch Prävention, Gesundheitsförderung, Beratung. Aber im Wesentlichen dreht sich Ernährungsphysiologie alles hier um diesen einen Punkt von den gesundheitlichen Feldern. Gut, Entwicklungsländer ist in Gießen natürlich etabliert. Das ist mit dem Herrn Krawinkel sehr gut vertreten. Aber die anderen 3 kommen mehr oder weniger außer in der Ernährungsökologie eigentlich nicht vor. Gut, jetzt springe ich ganz schon direkt in die Lösung. Also wie sehen dann Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung aus? Man könnte identisch sagen, Grundsätze, die sich aus der Ernährungsökologie als Fachrichtung ableiten lassen. Das sind 7 Grundsätze. Wir hatten früher mal 12. Wir haben das dann etwas ausgemistet, haben uns dann auf 7 wesentliche konzentriert. Ja, ich glaube, das ist bekannt, möchte ich jetzt im Einzelnen auch nicht weiter begründen. Es geht um Bevorzugung pflanzlicher, es geht um Öko-Lebensmittel, regional, saisonal, gering verarbeitet, das ist praktisch das Vollwert-Stichwort, also vollwertig im Sinne von gering verarbeitet. Es geht um Verpackung, aber auch dann fairen Handel, das ist ein Problem mit den armen Ländern der Welt, aber auch Genuss und Bekömmlichkeit, um das Ganze irgendwie ansprechend und attraktiv zu gestalten. Ja, Fazit ist, nachhaltige Ernährung fördert diese verschiedenen Bereiche. Da finden sich praktisch die 4 Dimensionen der Nachhaltigkeit dann wieder. Ja, als wichtiger Aspekt jetzt dabei, wenn man in die Umsetzung geht, das sind ganz besondere Qualitäten, die erfolgt, die realisiert werden, wenn wir diese ganzen Grundsätze zu eigen machen. Und es ist klar, diese sehr hohe, umfassende Qualität gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Also wenn Leute sagen, ja, mir ist das zu teuer, ich will das alles haben, aber zum gleichen Preis wie so die übliche Massenware, das geht einfach nicht. Also das ist letztlich eine Frage der Wertschätzung, die wir unserer Nahrung, unseren Lebensmitteln gegenüber entgegenbringen, aber auch der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber, die für uns die Arbeit machen, vor allem wenn sie in Entwicklungsländern leben, aber auch Wertschätzung gegenüber den folgenden Generationen. Also das sind dann schon wirklich sehr große Themen. Ja, die Ableger, was ist aus der Ernährungsökologie in Gießen eigentlich jetzt für Deutschland entstanden? Mir kommt in diesem Zusammenhang immer das Bild einer Erdbeerpflanze, wo also ganz schöne Früchte hier schon in Gießen entstanden sind, also so die Fülle, was ich jetzt schon erzählt habe, und was eben dann Ableger entwickelt, also Erdbeerpflanze typisch, die dann solche Luftwurzeln macht, die dann irgendwo auf den Boden kommen und sich dann verankern, verwurzeln und dann irgendwie selber wachsen und gedeihen. Also das ist so ein bisschen das Bild dahinter aus der Natur. Wo geht es eigentlich hin? Wo gibt es solche Absenker oder Ableger? Und da möchte ich jetzt also, ohne das weiter vertiefen zu können, nur die Homepage der verschiedenen Hochschulgruppen zeigen. Da kommen eben auch die Vertreter, das finde ich eine ganz tolle Idee, dass die sich hier im Laufe des Semesters präsentieren können. Ich gehe da chronologisch vor, die erste Hochschule außerhalb von Gießen, wo das ein Angebot der Ernährungsökologie gab, war Fulda. Damals hieß sie noch Fachhochschule Fulda, das war die Frau Professor Angelika Meyer-Plöger, heißt jetzt nur noch Plöger, 85, also relativ bald. Sie war Doktorandin auch bei uns in der Arbeitsgruppe und hat das dort aufgebaut und das also sehr im ganz ähnlichen Sinne dort gemacht. Also es gab eigentlich 2 hessische Hochschulen, die das dann weitergeführt haben. Okay, Fulda. Dann chronologisch weiter gab es dann 97 die Gründung in München. Als ich dann dort war, habe ich dort ein Beratungsbüro, was es bis heute gibt, mit dem Stichwort Ernährungsökologie, mit einem großen Ö geschrieben, dass man es irgendwie unterscheiden kann. Wir machen sehr viel Fortbildung für Mittlerpersonen aller Art. Wir machen natürlich Publikationen, Beratungen, viel politische Arbeit auch. Ich wurde ja gebeten, dann nachher noch ein bisschen mehr zu sagen, müssen wir gucken, ob das dann überhaupt noch passt. Dann relativ neu, das ist jetzt 2008, firmieren wir unter dem Namen Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung an der TU München. Vorher hatte ich einen Lehrauftrag, ja, eigentlich schon 10 Jahre lang vorher, unter dem Stichwort Ernährungsökologie. Also ich habe das praktisch dorthin exportiert mit sehr, sehr großer Resonanz. Also sehr erfreulich. Wir waren übrigens die erste Hochschule, die das als Wahlpflichtfach in der Studienordnung verankert hatte, noch vor Gießen. Da war ich ganz stolz. Gießen hat da länger gebraucht als wir in Weinstephan. Ich habe das in einem Semester auf Initiative der Studierenden. Die haben das durchgesetzt im Fachbereichsrat. Ich war da nur da und habe die Veranstaltung gemacht. Die haben durchgesetzt, dass das in die Prüfungsordnung reinkommt. Ging also innerhalb von einem Jahr. Also wenn man das will, dann geht das. Ja, warum das in Gießen immer so zäh war schon, weiß ich dann auch nicht so genau. Aber jedenfalls, es geht. Okay, also da, ich habe immer die Homepage angesagt, wenn irgendwie eine dieser vielen Hochschulen interessiert, ist das dann zum Nachgucken. Dann kommt die, ja, wieder Frau Professor Blöger in Witzenhausen, gehört zur Gesamthochschule Kassel, Fachgebiet ökologische Lebensmittelqualität und Ernährungskultur, das war so die erste Ausgliederung auch wieder in Hessen, wo sie auch diese ökologischen Sachen betrachtet, ist aber im Fachbereich, wo Agrarwissenschaftler ausgebildet werden, ist also keine ökotrophologische Fakultät. Ja, wächst und gedeiht. Dann haben wir noch Triesdorf, Weinstephan, also war früher auch Fachhochschule, Weinstephan, Triesdorf. Das hat sich ergeben, weil München, TU München abgewickelt wurde und dann war auf einmal dort ein Studiengang Ernährung und Versorgungsmanagement neu aufgebaut. Da habe ich dann den Lehrauftrag gleich auch mitgemacht. Ja, ist jahrelang. Im Moment scheitert das wieder an Finanzen. Also wir haben zwar, also ich habe immer die Drittmittel eingeworben, übrigens auch Eden und Kollert Stiftung, also die stecken immer unterstützend dahinter. Habe aber auch andere Stiftungen, Schweizer Stiftung gehabt. Also das ist immer über Drittmittel finanziert, weil die Hochschulen sind immer zu arm, die können das nicht wirklich bezahlen, so einen Lehrauftrag. Und jetzt sind aber die Gelder an der TU München für uns konzentriert und dann ist da nichts mehr übrig. Es ist einfach nicht übrig, das ist zum Stillstand gekommen. Obwohl es war Pflichtfach ist, aber ich habe es nicht mehr anbieten können zum Nulltarif, mache ich es dann auch nicht. Ja, weil ich eine neue Aufgabe jetzt an der TU habe. Es ist traurig, aber im Prinzip gibt es das noch. Wenn jemand Geldquellen hat, können wir es gern wieder machen. Okay, dann neueste Kind ist Hochschule, ach, die heißt sogar noch Fachhochschule. Ach, witzig, die fast alle Fachhochschulen haben sich umbenannt, aber Münster nicht. Die heißen noch Fachhochschule Münster. Ist jetzt Frau Professor Carola Strassner, ist auch Absolventin unserer Arbeitsgruppe, hat bei uns promoviert. Ist berufen worden 2007, ebenfalls eine Stiftungsprofessur. Auch das eine Erfolgsstory der Studenten. Da gab es also auch einen studentischen Arbeitskreis Ernährungsökologie nach Gießener Vorbild. Die haben sich ja, aufgrund eines Lehrauftrags, den ich auch 4 Jahre dort hatte und aufgebaut habe, eines Abends beim Bierchen dazu entschlossen, da muss mehr, das geht nicht immer nur einmal im Jahr ein Lehrauftrag, da muss eine Professur her. Dann habe ich denen die Idee gemacht, mach doch mal eine Stiftungsprofessur, das geht vielleicht. Ja. Und dann habe ich noch vermittelt und überall Gelder gesammelt. Und der Fachbereich war aber auch offen dafür, kann man sagen. Also die hatten eh vor, ein neues Studium, nachhaltige Ernährung und Dienstleistungswirtschaft heißt, glaube ich, also einen Masterstudiengang über nachhaltige Ernährung und Versorgung zu etablieren. Und die Professur hieß dann also auch so wie der Lehrauftrag nachhaltige Ernährung, Ernährungsökologie, also auch beide Begriffe jetzt schon dabei. Auch diese Professur wird von Eden und verschiedenen anderen Wirtschaftsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen im Wesentlichen finanziert. Da war aber die Geschichte so, das habe ich denen gleich bei der Etablierung ins Ohr geflüstert, ihr müsst dafür sorgen, wenn ihr anfangt, müsst ihr die Sicherung haben, dass das Wissenschaftsministerium, dass es übernommen wird. Das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann auch in den Vertrag gekommen und hat auch geklappt. Vor ganz kurzer Zeit ist es entfristet worden, also auf Lebenszeit gibt es die. Frau Strassner wird auch hierher kommen. Dann, ja, Weggang von Frau
Professor Hoffmann nach Karlsruhe. Sie ist Institutsleiterin vom Institut für Ernährungsverhalten, Max-Rubner-Institut, also frühere Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel. Das steht jetzt natürlich nicht Ernährungsökologie drüber, aber es ist natürlich eine tolle Chance, dass Sie mit Ihrem Hintergrund an so einem offiziellen Forschungsinstitut diese Inhalte vertreten kann und einbringen kann auf sehr hohem politischem Level auch. Aber natürlich ein Verlust für Gießen, dass sie nicht mehr hier ist. Dann gibt es als Übergreifendes noch so eine kleine Plattform, Ernährungsökologie. Da haben wir mal alle Hochschulgruppen und Institutionen, die sich in die Richtung engagieren, zusammengesammelt, so als Anlaufstelle, wo dann von dort aus die Verlinkung überall hinläuft. Also da findet man sozusagen ganz schnell unter ernährungsökologie.de findet man alle weiteren Gruppen. Ja, jetzt kommen inhaltliche Schwerpunkte in München. Das war so die Zugabe vor 2 Wochen. Also ich mache, glaube ich, die inhaltlichen Sachen sehr kurz. Ich stelle mal dar, das ist jetzt sozusagen die andere Rolle. Jetzt bin ich auf einmal Vertreter von einer Gruppe, die eingeladen wird. Eigentlich hätten wir 2 Termine machen müssen. Dann wäre es gegangen. Okay, was wir machen, das ist immer diese Kombination aus dem Beratungsbüro und der TU München. Das ist letztlich eine Einheit. Wir arbeiten da je nachdem die Sachen nach außen, also Fortbildungen gehen oft über das Beratungsbüro. An der Uni streng genommen geht die Lehre und die Forschung. In der Lehre haben wir das Wahlpflichtmodul Nachhaltige Ernährung, Ernährungsökologie, etabliert in inzwischen 6 verschiedenen Studiengängen. Das ging also schlagartig, jedes Semester haben wir da irgendwie eine Studienordnung aufgerollt. Vor allem natürlich unser Kerngeschäft, Ernährungswissenschaft, aber auch 3 Agrarstudiengänge. Und ganz neu Hauslehrer oder Berufsschullehrer werden die im Ernährungs- und Hauswirtschaftsbereich. Die rennen uns die Bude ein. Es ist ganz traurig. Wir hatten ja auch immer mal Externe von Ihnen. Ich glaube, Sie waren schon mal einmal dabei. Haben wir auch dieses Semester angeboten, haben auch Anmeldungen. Aber wir haben 70 Leute in einem Seminar, wo 30 Plätze sind. Wir kriegen es nicht gebacken. Ja? Aber das zeigt einfach, die wollen jetzt alle kommen. Also es lohnt sich. Das ist gut, das zu machen. Wir sind da irgendwie mit viel Schwung, aber wir können einfach nicht mehr alle machen und wir können auch nicht das parallel anbieten, weil das einfach unsere Kapazitäten überfordert. Also tut uns leid, aber im Sommersemester ist vielleicht die Chance wieder größer. Dann forschungsmäßig, ja, geht es natürlich um Beurteilungskriterien der Nachhaltigkeit im Bereich Ernährung, also richtig so Wissenschaft, wie man sie sich wünscht. Ökologischer Fußabdruck war ein Thema von der Masterarbeit. Klimarelevanz der Ernährung, Einsparpotenziale ist natürlich ein Thema, was uns ganz stark beschäftigt, schon seit vielen Jahren. Wir haben eine Masterarbeit vergeben zum Thema Einsparpotenziale in der Klimarelevanz. Hat der Tobias Resch angefertigt, war also externer Student bei uns, hat heute seine Prüfung mit super Bestnote gemacht. Wir haben unzählige Rückfragen für Master- und Bachelorarbeiten allein aus Weinstephan. Und die schaffen wir schon nicht unterzubringen. Also das war historische, einmalige Ausnahme sozusagen. Flächenbedarf, da geht es so Richtung Welternährungssicherung. Das sind also ganz große Sachen, die uns total beschäftigen, weil das einfach zusammengedacht werden muss. Und ja, virtuelles Wasser als großes Thema auch in der Welt. Wassermangel wird immer weiter knapp werden. Wissenstransfer sehen wir ganz klar als dritten Bereich, neben Forschung und Lehre, wie es ja sonst eigentlich immer heißt, ist ganz klar Wissenstransfer, also das, was die Wissenschaftler vorbringen, wirklich rausgeben in die Wirtschaft, in die Politik, in die Medien, überall hin rein in die Ernährungsberatung, damit das sich wirklich verbreitet. Also wir wollen nicht nur Elfenbeinturm irgendwas an Erkenntnissen produzieren, sondern wir wollen raus, damit es sich das auch weiter verbreitet. Deswegen haben wir verschiedene Ausstellungen konzipiert. Es gab also 3, die so ein bisschen prominenter sind. Wir haben eine erste Ausstellung zu Essen für den Klimaschutz gemacht. Das war überhaupt das erste Mal, dass Leute Ernährung und Klima zusammengebracht haben, jedenfalls jetzt in der Neuzeit. Wir haben die ersten Publikationen dazu vor etwa 25 Jahren, glaube ich, gemacht. Hier von Gießen. Hat kein Mensch interessiert. Vielleicht gucke ich in der gleichen Kiste, wo ich das gefunden habe, auch nochmal nach. Da sind die doch drin, das hat keiner interessiert. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir die gleichen Sachen damals geschrieben haben wie heute. Jetzt ist der Klimawandel da, ist super dramatisch und dann auf einmal ist es in der Mitte der Gesellschaft. Aber vorher waren wir 20 Jahre zu früh. Okay, aber die Ausstellung hat ziemlich Furore gemacht. Die Verbraucherzentralen haben die mehr oder weniger gleiche Ausstellung, die wir konzipiert haben, dann nochmal etwas verdichtet. Übernommen, bundesweit wird die eingesetzt. Achso, die Abkürzung STMUGV, Bayerisches Staatsministerium. für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Also bei uns heißt das immer Staatsministerium. Und die nächste Ausstellung ist hier Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Das ist die Ausstellung, die ich auch mitgebracht habe. Die hängt dort, also ich habe Sie eingeladen, nachher nochmal drüber zu gucken. Wir haben also versucht, diese ganze Wissenschaftsgeschichte, was im Hintergrund ist, wieder so zu verdichten, dass es plakativ im wahrsten Sinne des Wortes, dass es Spaß macht, da anzugucken, hoffentlich, dass man irgendwas sieht, dass man ein bisschen was liest, aber nicht irgendwelche Bleiwüsten. Das liest kein Mensch, wenn man auf einer Ausstellung ist. Dazu gibt es Visualisierungsobjekte, also zu jedem Plakat einen Tisch mit irgendwelchen Gegenständen. Bisschen interaktiv, geht jetzt gerade unter die Menschheit, geht natürlich von Bayern erstmal aus. Anekdote dazu, die haben 600 solche Plakatsätze gedruckt, zum Glück habe ich mir ein paar gesichert, weil die waren nach ein paar Wochen vergriffen, 600 Stück weg. Hat keiner erwartet, vor allem nicht im Ministerium. Und dann haben wir ein Newsletter rumgeschickt und wahrscheinlich hat jeder, der die Newsletter abonniert hat, einen Satz gekauft, keine Ahnung, sind jedenfalls weg nach ein paar Wochen. Jetzt gibt es keine mehr. Okay, ja. Gut, jetzt war eigentlich so der Untertitel Lösungsbeiträge von der nachhaltigen Ernährung für weltweite Krisen. Lösungsbeitrag heißt also, es kann helfen, bestimmte Lösungen herbeizuführen. Das heißt nicht, dass man mit Ernährung die Welt retten könnte. Also das steckt da nicht drin, sondern bei den Problemen, die durch Ernährung verursacht werden, kann eine Orientierung an der Nachhaltigkeit natürlich einen gewissen Beitrag leisten. Und ich habe nur so die größten Krisen jetzt hier zusammen geschrieben. Umwelt, Energiekrise, Klimakrise, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Armutskrise und Hungerkrise hängt direkt zusammen. Dann Wasser, hatte ich schon gesagt. Und das Ganze wird jetzt nochmal ein Stück verschlimmert durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. Also das sind so die Themen, wenn man mal die Welt guckt. Also angesichts der Sachen, die da nicht auf uns zukommen, sondern die da sind, wo wir mittendrin stecken, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass die Wissenschaft da einen Beitrag zu macht. Und zwar immer die für ihren Bereich, wo sie zuständig sind. Die Ernährungsleute für den ernährungsbedingten Anteil. Die Architekten müssen irgendwas mit der Wärmedämmung machen. Die Verkehrsplaner müssen sich irgendwie um nachhaltige Bewegungssysteme kümmern. Und wen gibt es noch? Das sind so die größten Sachen. Energieeinsparen, die Ingenieure müssen regenerative Energiequellen irgendwie erschließen und so. Also jeder macht da für sich und wir haben in der Ernährung die Aufgabe. Wir sind die Ernährungswissenschaftler. Insofern wäre es für die Profilierung einer Uni wie in Gießen wirklich angesagt, sich da weiter zu engagieren. Sonst ist das irgendwann raus, dann ist das nicht mehr spannend. Okay, gut. Jetzt wollte ich alles Mögliche zur Klimakrise und auch zur Welternährungskrise machen, aber ich glaube, da springe ich jetzt drüber, dass wir noch Zeit haben zum Diskutieren. Ich wollte ganz viele erschreckende Bilder zeigen über den Zustand des Klimas, keine Zahlen zeigen, sondern einfach wirken lassen, wie es so aussieht in der Welt, wo man, wenn man die Augen aufmacht und nicht verschließt, wo man sehen kann, der Klimawandel ist mitten am Laufen, wir sind mittendrin, das ist kein Anfang, wir sind mittendrin. Hier der Zugspitzgletscher, in 10 Jahren ist das Eis weg, also wenn Sie nochmal Gletscherskilauf in Deutschland machen wollen, dann die nächsten Jahre buchen, der Gletscher ist bald weg. Blick vom Weltall auf den Nordpol vor 30 Jahren und mehr oder weniger heute. Also das Eis ist weitgehend geschmolzen. Hochwasser, Meeresspiegelanstieg, Überschwemmung in Bayern. Dann Stürme, heute Nacht soll ein Sturm kommen, hat vorhin jemand erzählt. Trockenheit ist auch nicht ein Bild aus Entwicklungsländern, ist bei uns aus Bayern der Oberlauf der Isar völlig ausgetrocknet, monatelang nicht geregnet. Gegenteil ist dann monatelange Trockenheit, Dürren und Waldbrände, dieses Jahr dramatisch in Russland. Ich war in der Zeit in Weißrussland in der Nachbarschaft. Das Schlimme an den Waldbränden in Russland war, dass die radioaktiv verseuchten Gebiete von Tschernobyl teilweise gebrannt haben. Also die Radioaktivität ist wieder hochgekommen in die Atmosphäre. Wir waren vor Ort, kein Mensch hat darüber berichtet. Nur hier, ein bisschen, aber ich glaube auch nicht so richtig. Also, was da alles so kommt. Hurricanes auf dem Anmarsch auf die Ostküste von USA. Okay, Zahlen, Verantwortlichkeiten. Gut, ich gehe jetzt durch. Ernährung ist Anteil etwa 20% an dem ganzen Klimageschehen. Erzeugung tierischer Lebensmittel und pflanzlicher, größter Teil ist tierische Lebensmittel, also angesagt, tierische Lebensmittel zu vermindern. hohe Klimawirksamkeit tierischer Lebensmittel, pflanzliche, oft eine Zehnerpotenz drunter, also Orientierung an pflanzlichen Lebensmitteln ist angesagt. Welternährungssicherung, ganz kurz in Schlagzeilen, von der weltweiten Landwirtschaftsfläche ist 70% Weideland, woraus wir immer sagen, es ist wichtig, auch das Weideland zu nutzen. Wir können nicht vegan leben, wir können nicht auf Milchprodukte und Rindfleischerzeugung verzichten, weil 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit dann auf einmal nicht mehr genutzt würde. Die Welternährung sollte sich dann von 30% Ackerland ernähren, das geht wahrscheinlich nicht. Also nur so als kleiner Seitenhieb in Richtung veganer Ernährung, da habe ich mich fast schon mal steinigen lassen, als ich das auf dem Weltvegetarierkongress erzählt habe und ich gesagt habe, das geht mit der veganen Ernährung nicht gut, weil man kann nicht nur Klimabrille gucken und Treibhausbilanzen rechnen, man muss auch mal gucken, was man an Nebeneffekten für die Welternährung macht. Das ist nicht vermittelbar in Ländern, wo mehr oder weniger nur Weideland ist. Die hören nicht auf, irgendwas zu essen, die wollen auch irgendwas produzieren und was essen. Ja. Okay, und so weiter und so fort, Flächenbedarf. Wir haben provokativ gegen den Begriff Veredelungsverlusten einen neuen Begriff geprägt, Veredelungsgewinne. Das heißt also ein Gewinn, wenn Gras, Land, was nicht in Ackerland umgebaut werden kann und auch nicht sollte, wenn das genutzt wird durch Haltung von Rindviechern oder Ziegen oder Schafen, ist das sinnvoll, Milch oder Rindfleisch zu produzieren. Also es gibt einen Veredelungsgewinn, also einfach nur als Abgrenzung zu den sonst so viel zitierten Veredelungsverlusten. Eine Landkarte, die habe ich in der Schweiz fotografiert, die ist praktisch von der Erde so dargestellt, wie der Lebensmittelkonsum ist. Finde ich sehr, sehr anschaulich. Also da sieht man Nordamerika und Europa, wir machen uns ganz schön breit. Also wir nehmen uns von der weltweiten Nahrungsproduktion einfach mehr, als uns nach Gerechtigkeitsaspekten zustehen würde. Und Afrika, Südamerika ist schon relativ dürr im Vergleich dazu. Ja, Welternährungssituation, weiß gar nicht. Ja, das sind drei Bilder, zeige ich jetzt von Herrn Leitzmann. Die habe ich vor ein paar Wochen ihm gebeten, dass ich die mal kriege, um einfach das Problem Unterernährung nochmal vor Augen zu kriegen und nicht immer nur zu sehen, ach, da fehlen 500 Kalorien oder so, sondern zu sehen, wie sieht das aus. Das sind Fotos aus seiner Arbeit. Er war ja in Thailand, Jahrzehnte lang, glaube ich, tätig, bevor er hierher kam. Ein unterernährter Junge hat Kwashiorkor, das ist eine Unterernährungskrankheit, die mit Wassereinlagerung verbunden ist. Also das Kind sieht übergewichtig aus, das ist aber Wasser. Und Ödeme, hochgradig krank und wenn da nicht eingegriffen wird, wird das Kind innerhalb von wenigen Wochen sterben. Das nächste Bild ist noch härter. Das ist ein Mädchen im Alter von einem Jahr, lebt aber noch. Sollte man kaum sich vorstellen, dass es das gibt. Das wird in der Presse auch nicht gezeigt, aber das sind Bilder aus seiner Arbeit. Und er war ja in einem Krankenhaus tätig, die haben dann das Kind praktisch wieder aufgepäppelt und 2 Monate später sieht es so aus. Das gleiche Mädchen, 2 Monate später. Also wo deutlich werden soll, es ist nicht so wahnsinnig schwierig, dieses Problem der Kindersterblichkeit und der Weltunterernährung zu lösen, wenn man nur will. Man muss nicht alles umkrempeln, sondern denen nur das geben, was sie wirklich unter ethischen Gesichtspunkten auch verdienen. Okay, ich glaube, Welternährung. Ausblick. Jetzt gibt es noch ein bisschen was zur Auflösung dieser ernsten Bilder. Wissen Sie, was das ist? Und da war die Idee, gucken wir doch mal 40 Jahre zurück von heute. Wie hat es denn da ausgesehen? Und das sind einfach Unterschiede jetzt. Die sind so groß, dass man sich fast nicht mehr vorstellen kann, dass das ging, dass man mit sowas da eine Diplomarbeit oder dass man damit telefonieren konnte. Das hat funktioniert. Ja? Wir waren jetzt in Weißrussland, ich bin relativ viel in Osteuropa. Da sehen die Telefone noch so aus, wenn es überhaupt eins gibt. Ja? Also da ist nichts. Es gibt allerdings auch die junge Generation, die da sehen die Telefone so aus. Aber in den Häusern, wenn überhaupt, sehen die so aus. Also ich will damit sagen, 40 Jahre ist ein Zeitraum, da kann sich etwas verändern. Es hat sich jetzt eher zum Schlechten verändert, mit jede Menge Energie verbraucht, jede Menge Ressourcen, aber es kann auch wieder, wenn es clever umgebaut wird, in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung entwickeln. Das ist jetzt so der Bereich Kommunikation. Es gibt dann den Bereich Transport. Da oben, das sieht noch gar nicht mal so lange her aus. Bei den Autos, da merkt man schon, das ist irgendwie ein Oldtimer. Und bei der Ernährung hat sich auch die Größenordnung so etwas verschoben, was die Größe der Erntemaschinen angeht, aber auch die Größe der Lebensmittelläden, das ist ein typisches Geschäft. und so, das ist jetzt nur mal ein bisschen die Obsttheke. Also das sind schon Größenordnungen verschoben. Und ich denke, wir haben eine Chance, wenn wir alle anpacken und wirklich sagen, wir wollen das anpacken und gemeinsam, dann kriegen wir auch in 40 Jahren einiges umgebaut. Ja, insofern möchte ich die Abschlussworte für den Arbeitskreis jetzt nochmal richten. Hier ist die Erdbeerpflanze mit den Absenkern, die woanders, glaube ich, ganz gut gedeihen. Also das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Aber leider in dem Bild mit den Erdbeerpflanzen ist es so, dass oft dann die Mutterpflanze allmählich verkümmert und irgendwann abstirbt. Das ist eigentlich schon tragisch. Wie bitte? Bitte? Das ist nicht traurig. Im Moment sieht es fast noch danach aus. Das ist eine tolle Erdbeerpflanze, überall Absenker, alles wächst und gedeiht, aber die Mutterpflanze trocknet allmählich aus. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber die geht im Saft zurück und hat sich irgendwann überlebt. Dafür gibt es überall woanders. Ich wünsche Ihnen, dass es in Gießen nicht so ist. Darum habe ich nach einem anderen Bild gesucht, wie man das vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, genau. Es gibt andere Bereiche der Natur, da ist es nicht so, dass die Mutterpflanze abstirbt, nämlich hier eine gute deutsche Eiche. Ich denke, vielleicht gehen Sie mit dem Bild in die nächsten Tage. Gute deutsche Eiche, die macht auch Absenker. Ja, die sehen dann so aus, ein bisschen vergrößert, das sind halt die Eicheln. Die keimen dann auch aus, wachsen irgendwo und so über die Jahre kann da auch so eine kleine Eiche draus werden. Aber die ist schon stabil, die ist im Umfeld drin und wächst und wächst. Und das Gute daran ist, da ist die Mutterpflanze nicht abgestorben. Die muss nicht sterben, die kann da weiter wachsen. Und es gibt Eichen, das wissen Sie, die werden 1000 Jahre alt. Und insofern würde ich jetzt gerne zum 35-jährigen Bestehen der Arbeitskreise Ihnen alles Gute wünschen für die nächsten 965 Jahre Ernährungsökologie in Gießen. Okay, in dem Sinne schließe ich mit einem Zitat von Albert Einstein. Ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit.